Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Ehrlich gesagt, im Nachhinein weiß ich es nicht so richtig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist das einzige Land, was mir irgendwie zusagt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, da sind die Pyramiden. Das ist mir bekannt aus dem Religionsunterricht mit dem Nil und so. Und irgendwie so kam das, dass ich gesagt habe, Ägypten spricht mich irgendwie an. Also ja, es war irgendwie so eine innere Stimme, die mich da geleitet hat, nach Kairo zu gehen.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Und da sind wir wieder. Heute geht es seit langem zurück nach Ägypten und zwar direkt in die Hauptstadt Kairo. Du hörst die Geschichte von Sabrina, die seit 10 Jahren dort lebt und in einer Festanstellung arbeitet, welche Kulturschocks sie am Anfang erlebt hat, wie sie Arabisch lernte und in die Mentalität eingetaucht ist, das verrät sie dir gleich. Ich bin Nikolas Kreuter und das hier ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast und wir feiern bald 4-jähriges Jubiläum. Wahnsinn! Es gibt inzwischen über 180 Episoden und wir erreichen bis zu 90.000 Streams und Downloads im Monat. Und um meinen Podcast, den ich hier immer noch als Hobby mache, ist inzwischen ein ganzes Universum entstanden mit Webseite, Social-Media-Kanälen, E-Books und spannenden Kooperationspartnern wie TUI, Lagerbox, Tourlane und so weiter. Und immer wieder werde ich von Gästen oder auch von Hörern darauf angesprochen, ob ich nicht Tipps geben kann, wie man selbst einen erfolgreichen Podcast startet und was man dafür braucht. Und deshalb gibt es einmalig ein Podcast-Live-Training mit mir und zwar am 7. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit. In dem Live-Training erfährst du, welche Technik du brauchst, worauf du bei einem Podcast-Format und dem Storytelling achten musst, womit du Audioaufnahmen eigentlich machst und diese bearbeitest und vor allen Dingen, wie du deinen Podcast auf den großen Plattformen veröffentlichst. Wenn du dabei sein willst, das Podcast-Live-Training findet online via Zoom statt und du kannst also da auch mir deine Fragen stellen. 79 Euro kostet das Ganze und den Anmeldelink und alle Infos gibt's in den Shownotes oder auf der Webseite der Auswandererpodcast.com.
Mein Podcast.
Heute geht's also zurück nach Ägypten. Das Land wird vom längsten Fluss Afrikas, dem Nil, durchzogen. Es ist bekannt für die Sandstrände, das blaue Wasser, die vielen Sonnentage, die entspannte Mentalität der Einheimischen und natürlich für die ältesten erhaltenen Bauwerke der Menschheit, wie zum Beispiel die Pyramiden, die Sphinx und die ägyptischen Tempel. Mein heutiger Gast ist Sabrina Wahr. Sie ist durch ein Auslandsjahr nach Kairo gekommen und ihr hat es in der Hauptstadt so gut gefallen, dass sie 2014 dorthin auswanderte. Kairo ist eine der größten Metropolen in Afrika mit rund 10 Millionen Einwohnern. Warum sich Sabrina ausgerechnet für Ägypten entschieden hat, was sie dort genau arbeitet, denn sie hat ja eine Festanstellung gefunden, und vor allen Dingen auch, wie sicher sie sich dort fühlt, das und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Sabrina.
Hallo Nikolas.
Wenn du bei dir in Kairo aus dem Fenster schaust, was siehst du da im Moment?
Aktuell Sonnenschein. Ich lebe im 9. Stock, deshalb sehe ich hier meistens Hochhäuserdächer mit ganz vielen Satellitenschüsseln. Es ist eher staubig, so wie in der arabischen Welt üblich. Und es gibt auch ein paar Bäume, ein paar Palmen, sonniges Wetter heute.
Bist du also so mitten im Zentrum, wo du auch so ein bisschen was vom Verkehr mitbekommst, wo es sehr beliebt ist und so? Ja, okay.
Ja, also so mittendrin. Heute ist Freitag, da ist noch ein bisschen ruhiger, aber normal höre ich dann auch die Autos hupen, also so mittendrin im Chaos.
Okay, noch kurz zum Wetter. Wie ist der Winter da gewesen, beziehungsweise wie ist es momentan?
Der Winter ist in Kairo, also wenn man es aus deutscher Sicht sieht, relativ mild. Also wir gehen so auf maximal 10 Grad runter. Aber es ist sehr kalt, wenn man hier lebt, weil die Häuser sind nicht isoliert. Also deshalb hat man dann auch mal 10 Grad im Haus. Und der Winter ist meistens so von Ende Dezember bis Ende Februar, also so grob 2 Monate, wo es wirklich kalt ist. Aber so draußen ist eigentlich trotzdem immer sonnig, also wenn man draußen ist, kann man es gut auch mit einer leichten Jacke aushalten.
Und jetzt ist aber schon wieder richtig warm.
Jetzt ist schon so frühlingshaft, ja. Also gestern hatten wir schon um die 30 Grad, Wow. Das geht jetzt schon wieder hoch, ja.
Okay, also über das Klima sprechen wir gleich auch noch ein bisschen. Wir springen aber erstmal zurück, und zwar 14 Jahre. Du bist in Deutschland an der Uni, denn du studierst, und zwar Wirtschaft und interkulturelle Studien mit Schwerpunkt arabische Welt.
Genau.
Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie bist du darauf gekommen?
Ja, also ich war schon immer sehr spracheninteressiert, sag ich mal. Ich hatte auch im Gymi dann schon Englisch, Französisch, Spanisch. Also es hat mir immer schon Spaß gemacht, Sprachen zu lernen. Und nach dem Abi wollte ich dann irgendwie nochmal eine Sprache, aber ich wollte irgendwas, was keiner spricht, also was keiner kann oder was so ein bisschen exotisch ist. Und dann bin ich eben auf diesen Studiengang gestoßen, und da gab es die Option entweder Arabisch oder Russisch. Und ich habe dann mich für Arabisch entschlossen, weil ich die Schrift so schön fand. Also so auch, dass man das von rechts nach links schreibt und das so schön fließt mit Punkten. Ja, damals habe ich dann gedacht, ja, die Ölländer, da liegt das Öl, da liegt das Geld. Das ist eine gute Idee. Ich studiere mal Arabisch, genau. Und ich hatte aber vorher eigentlich überhaupt gar keinen Bezug zur arabischen Welt. Also so kam das, also dass ich wirklich gesagt habe, eigentlich mit der Schrift irgendwie hat es mir angetan.
Das heißt, in dem Studium musste man eben dann auch Arabisch lernen, also schreiben und sprechen.
Genau, wir hatten Arabischunterricht zweimal die Woche, und da haben wir dann auch Schreiben gelernt und die Grammatik und Lesen und Sprechen, genau.
Und wie ging das? Ist das, ich stelle mir das schwer vor.
Also das Alphabet ist gar nicht so schwer. Ich glaube, das hat 28 Buchstaben. Und dann verbindet man die Buchstaben eigentlich wie so eine Schreibschrift. Okay. Und wenn man dann die Buchstaben kennt, dann kann man das eigentlich so Punkte oben, Punkte unten und so. Dann hat man das Alphabet eigentlich innerhalb von einer Woche, kann man das schon. Also das ist gar nicht so schwierig. Das ist dann nur später schwierig, das im Kontext zu lesen, weil es gibt im Arabischen keine Vokale. Das heißt, es gibt ein Wort, das kann man dann mit A, O, U aussprechen, und das hat dann immer eine andere Bedeutung. Also da ist dann die Schwierigkeit zu wissen, wie spricht man das dann aus. Und ich habe dann im Studium Hocharabisch gelernt. Und Hocharabisch, habe ich dann später herausgefunden, ist eher so eine, ja, ist eigentlich keine gesprochene Sprache. Also das ist im offiziellen Teil, im Fernsehen wird das gesprochen oder der Koran ist auf Hocharabisch, aber so in den Ländern selbst spricht jeder seinen eigenen Dialekt, sag ich mal.
Das heißt, du konntest danach Arabisch?
Also ich konnte die Grundlagen, also ich kann lesen, schreiben, und aber das Sprechen selbst war dann doch nochmal eine Herausforderung, auch als ich dann nach Kairo bin.
Okay, ja, weil dazu kommen wir jetzt. Es gab nach dem Studium ein Auslandsjahr, während andere also nach Australien, in die USA, nach Kanada oder vielleicht nach England gehen, hast du dich für Ägypten entschieden. Warum ausgerechnet für dieses Land? Weil arabische Welt, ne, heute sind ja irgendwie alle gefühlt Richtung Dubai unterwegs.
Ja.
Warum bist du damals auf Ägypten gekommen?
Ehrlich gesagt, im Nachhinein weiß ich es nicht so richtig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist das einzige Land, was mir irgendwie zusagt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, da sind die Pyramiden. Das ist mir bekannt aus dem Religionsunterricht mit dem Nil und so. Und irgendwie so kam das, dass ich gesagt habe, Ägypten spricht mich irgendwie an. Also ja, Dubai war da noch gar nicht so hoch im Kurs, glaube ich.
Ja.
Ja, es war irgendwie so eine innere Stimme, die mich da geleitet hat, nach Kairo zu gehen.
Was hast du da gemacht, und vor allen Dingen, wie war dieses Jahr für dich?
Ich hatte ein halbes Jahr, war ein Austauschsemester. Sozusagen habe ich an einer Partner-Uni in Kairo studiert. Genau, das war super interessant. Das war eigentlich ganz anders. Auch das System so ein bisschen so amerikanisch angehaucht. Und habe dann nach diesem halben Jahr dann noch ein Praktikum gemacht in Kairo am Flughafen. Das war so eine Partnerfirma von der Lufthansa Cargo. Da habe ich dann noch mein Praxissemester sozusagen auch noch gemacht. Genau, deshalb war ich dann insgesamt ein Jahr in Kairo.
Weil es erinnert mich so ein bisschen, ich habe vor einiger Zeit mal eine Folge aufgenommen mit einem YouTuber, der inzwischen in Japan lebt, aber ursprünglich mal Japanologie in Düsseldorf studiert hat. Und er kam dann das erste Mal nach Japan und hat eben die Sprache vorher nur in Deutschland gelernt, hat das auch immer nur irgendwie mit Japanern in Deutschland sprechen können. Jetzt stelle ich mir vor, wie ist das denn, wenn man eben so in dem ersten Jahr dann nach Ägypten kommt? quasi das erste Mal so in dieser arabischen Welt, wo eben nur so gesprochen wird. Wie war das dann plötzlich, Arabisch sprechen zu müssen oder zu können?
Ja, also es war schon irgendwie, ich habe dann irgendwie schon gemerkt, dass es auch ein bisschen naiv war. Ich dachte, ja, das mache ich locker. Und dann hat man aber gemerkt, ja, die sprechen hier gar nicht Hocharabisch, sondern die sprechen Ägyptisch. Und also die Leute haben mich immer sehr belächelt, wenn ich immer mit meinem Hocharabisch um die Ecke kam, weil das ist für die Ägypter sehr witzig. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn jetzt in Italien jemand plötzlich Lateinisch spricht.
Ah, echt? Okay.
Ja, und das ist so, also es ist keine gesprochene Sprache. Und dann noch mit meinem Akzent wahrscheinlich war das immer sehr witzig. Also die Leute haben immer viel gelacht. Und das hat, glaube ich, am Anfang so ein bisschen, war das so die Hemmschwelle, dass ich immer gedacht habe, oh, die lachen mich alle aus. Dadurch, dass ich ja wusste, dass ich nach diesem Jahr wieder zurückgehe, um mein Studium fertig zu machen, wollte ich nicht so dieses Ägyptische lernen, weil ich hatte dann immer das Gefühl, das vermischt sich und dann komme ich durcheinander. Und so habe ich im ersten Jahr gar nicht so viel Ägyptisch gelernt, was ich so im Nachhinein ein bisschen bereue. Aber ja, so habe ich mich dann irgendwie durchgeschlagen, auch mit Englisch. Das ging dann irgendwie.
Also bist du da sehr aufgefallen eben auch so zu dieser Zeit oder gab es da mehr Austauschstudenten? Und vor allen Dingen, wie ist es dir so, wie leicht oder wie schwer ist es dir gefallen, Anschluss zu finden auch in dem Jahr?
Ja, also es war schon eine sehr kritische Zeit, sag ich mal, weil ich bin direkt 2011, das war direkt nach diesem arabischen Frühling und da war ja die Revolution und das war wirklich so, die Uni hat auch gesagt, wir würden es jetzt nicht empfehlen, dass du in dieser Zeit dahin gehst. Ich hatte dann aber Kontakt mit einem, der aus Ägypten bei uns an der Uni war in Deutschland und der meinte, nee, du kannst auf jeden Fall kommen, das ist sicher. Und dann bin ich dahin und es war noch eine andere aus dem Studium, die auch dabei war. Also wir waren nur zu zweit. Ja, an der Uni selbst ging das relativ gut auch mit dem Kontakt. Also die Ägypter sind auch sehr hilfsbereit und offen. Aber da hat man schon das Gefühl, die finden das immer toll, wenn dann Ausländer kommen, die dann da in Kairo sind. Also es ist jetzt nicht so, dass hier an jeder Ecke irgendwelche Expats rumlaufen. Man ist da eher schon der Exot, sage ich mal.
Was war für dich am Anfang der größte Kulturschock, wo du gedacht hast, wow, das ist hier wirklich komplett anders als zu Hause?
Der größte Kulturschock, dass die Leute einfach komplett unpünktlich sind. Die haben überhaupt kein Zeitgefühl. Die sagen, um 8 treffen wir uns und dann stehen die erst um 10 vor der Tür oder so. Also diese Unpünktlichkeit, mit der habe ich teilweise heute noch zu schaffen, vor allem als Deutsche. Ja, das war so der größte Schocker am Anfang.
Aber mehr nicht, auch wenn du jetzt eben so klimatisch oder ich glaube, der Verkehr in Kairo ist ja auch Hölle.
Ja, Verkehr natürlich. Also gibt einfach gar keine Straßenregeln. Alle fahren zur gleichen Zeit, es wird gehupt, es gibt keine Verkehrszeichen. Die Linien auf der Straße, also die werden, das ist einfach nur Deko, da fährt keiner in der Spur sozusagen. Ja, das Wetter, als ich gekommen bin, war es fast 40 Grad. Das war auch echt heavy. Ja, und das immer laut, also dieses laute Gehupe und die Leute schreien gefühlt immer, so wie auf dem Marktplatz. Und ja, das waren schon so Sachen, auch ja, diesen Moscheeruf dann immer so. Am Anfang fand ich das immer total nervig, weil ich das, anfangs hatte ich relativ neben einer Moschee gewohnt.
Ist laut.
Und dann ist das nachts immer diese Geschreie losgegangen und dann da dachte ich, oh Gott. Also mittlerweile hat man sich da komplett dran gewöhnt, aber anfangs war das schon ein sehr krasser Unterschied zu Deutschland.
Immer wenn wir hier im Podcast über arabische Länder sprechen oder arabische Länder hier haben, bekomme ich E-Mails von Leuten, die mir dann schreiben, da könnte ich niemals leben, wo die Frau nicht dem Mann gleichgestellt ist. Das ist ja noch so ein Punkt, den ich noch kurz gerne ansprechen möchte. Wie hast du das im ersten Jahr erlebt? Gehörte das auch so eine Art Kulturschock, weil du irgendwie gesehen hast, wie das Leben da eben auch in der Hinsicht ist? Oder ist das in Kairo dann doch ganz anders?
Auf dem Land ist es natürlich eher dörflich. Da wird dann wirklich auch die Frau eher im Haus gelassen. Die sieht man dann eher nicht. Da sind dann eher die Männer auf der Straße. Es gibt auch speziell Cafés, wo dann nur Männer erlaubt sind. Also das sind wirklich diese Männercafés, wo die hingehen zum Kaffee trinken, Shisha rauchen, Karten spielen. Da sind dann auch Frauen nicht erlaubt. Aber ja, also ich habe das dann schon festgestellt, dass es oft auch eher nicht zur Diskriminierung der Frau ist oder zur, ja, dass man die weniger Wert hat, sondern dass es eher zum Schutz ist oder als Respekt den Frauen gegenüber. Also zum Beispiel auch in der Moschee gibt es speziellen Frauenraum, damit die dort beten können. Und ja, auch im Restaurant, so zum Beispiel, wenn man mit einem Mann in einem Restaurant ist, ist meistens so, dass der Mann dann die Bestellung aufgibt. Das ist jetzt nicht so, dass die Frau dadurch weniger Wert hat oder das nicht darf, sondern das ist eher einfach als Respekt gegenüber der Frau, dass der Mann das übernimmt.
Gab's also da keine Situation, oder wo du dachtest, oh, das ist aber gar nichts für mich, weil du bist ja heute mit einem Ägypter ja auch zusammen. Ist das also heute was, was dich irgendwie immer noch so, also was heißt beeinträchtigt, aber was halt einfach immer noch so einen Einfluss hat, oder merkst du das gar nicht?
Ja, es ist schon irgendwie anders, wenn ich es mit Deutschland vergleiche. Das halt in Deutschland machen die Frauen viel mehr selbstständig. Aber mittlerweile genieße ich das hier, weil ich denke, die Männer tragen mir die Taschen, die tragen mir den Einkauf nach oben. Also das ist einfach so, man muss immer den Frauen helfen sozusagen. Und ich genieße das mittlerweile. Anfangs habe ich das vielleicht irgendwie anders gesehen. Ich habe dann mal gesagt, nee, ich kann das selber und ich brauche keinen, der mir das macht. Also da hat sich mein Bild schon über die Jahre geändert. Und ich glaube auch, seit ich so meinen Mann kenne und dann auch eben mehr in diesen ägyptischen Haushalten reingekommen bin, dass ich dann eben dieses Verständnis anders gesehen habe. Also ich hatte dann ein anderes Verständnis.
Ja, wir sprechen gleich noch über die Mentalität und die Kultur. Ich wollte jetzt gerne noch kurz zu dem Punkt zurückspringen, zu deinem Auslandsjahr, weil da ist ja dann irgendwann dann die Entscheidung offenbar ja gefallen, dass du ja nicht mehr zurück nach Deutschland gehst. Wie kam diese Entscheidung und was haben die eigentlich zu Hause bei dir gesagt, deine Familie, deine Freunde und Bekannte, als dann hieß, naja, ich bleibe in Kairo?
Also ich bin ja nochmal zurück, um mein Studium abzuschließen. Das Auslandsjahr war von 2011 bis 2012. Ich bin dann nochmal zurück, habe nochmal 2 Semester studiert und war dann im Dezember 2013 fertig und bin dann direkt im Januar 2014 nach Kairo mit meinem ersten Job. Und anfangs waren die Leute so, okay, ja, cool, aber also die haben dann schon auch immer gehofft, ja, das machst du aber jetzt nur für ein paar Jahre und dann kommst du wieder. Also das war immer so dieses, ja, du kommst dann schon wieder. Ich so, ja, ich komme dann wahrscheinlich wieder. Und ich hatte dann aber währenddessen, also mit meinem ersten Job, hatte ich immer so mehr das Gefühl, nee, also ich mag das hier schon sehr. Ich war dann anfangs auch noch in Deutschland angemeldet. So diesen Schritt zu gehen, das war schon noch irgendwie so ein Step. 2016 habe ich dann aber wirklich mich aus Deutschland abgemeldet und habe gesagt, nee, ich bin jetzt 100% in Kairo und mir gefällt es hier und ich möchte jetzt hier bleiben. Anfangs, ja, war es nicht so toll. Also meine Mama war sehr besorgt und auch meine Freundinnen, die haben gesagt, ja, wie können wir die Freundschaft auferhalten? Wie soll das funktionieren, wenn du jetzt ganz weg bist? Also da kam schon so ein bisschen Backlash, sage ich mal. Es haben sich halt viele Leute auch Sorgen gemacht, aber das hat sich dann auch wieder gelegt, nachdem die dann alle mal kamen, mich besucht haben und auch gesehen haben, wie das Leben hier so ist und dass es mir eigentlich hier gut geht. Und ja, mittlerweile sind die alle ganz happy für mich und kommen auch oft zu Besuch. Genau.
Ja, über das Thema Sicherheit sprechen wir später auch noch. Ich würde noch gerne kurz, weil du das Thema Job noch erwähnt hast, der eine oder die andere fragt sich jetzt vielleicht, was kann man denn da arbeiten oder was arbeitest du eben als Expat? Wie sieht dein Leben heute aus? Was arbeitest du in Kairo?
Also heute arbeite ich als Key Account Manager für die MENA-Region, also Middle East, North Africa, in einem österreichischen Unternehmen für Kunststoffverpackungen. Ich bin da als Key Account in unserem Vertrieb zuständig und bin da jetzt zuständig für Werke in Kairo, in Dubai, in Saudi-Arabien, Marokko. Also für die ganze Region, wo die Firma eben Werke hat, bin ich für die Großkunden sozusagen zuständig. Deshalb ist das auch nicht ganz so ägyptisch. Ich habe dann immer noch Kontakt mit den Österreichern, mit Deutschen, mit allen möglichen, genau.
Okay, aber das heißt, für dich da einen Job zu finden, war einfach oder dauert das? Weil das ist ja cool, dass es ja da eben auch so große Firmen gibt, die die Möglichkeit geben, dass du da arbeiten kannst, ne?
Ja, also es ist nicht leicht, muss ich sagen. Also anfangs mein Ziel war immer einfach, ich möchte einen Job in Kairo. Es ist nicht einfach und zwar aus dem Grund, dass man oft hier dann eine Arbeitserlaubnis braucht und die Arbeitserlaubnis kann man nur über eine Firma bekommen. Also man kann das nicht selbst beantragen und viele Firmen, denen ist das zu blöd, sag ich mal, diesen ganzen bürokratischen Aufwand auf sich zu nehmen und auch diese Kosten zu zahlen, weil es auch nicht so billig. Und bei mir hat das damals über 6 Monate gebraucht, bis ich dann endlich die Arbeitserlaubnis hatte. Also das war wirklich bürokratisch sehr aufwendig. Jobtechnisch, ich sag immer zu allen, wenn ihr nach Kairo kommen wollt oder Ägypten, dann kommt nur, wenn ihr einen Job vorher schon habt. Weil sobald man hier ist, dann wird man auch von den Firmen als Local gesehen und wird dann auch in lokaler Währung bezahlt, was natürlich nicht gut ist im Vergleich zum deutschen Gehalt. Und deshalb, ja, ist immer besser, wenn man vorher sich schon überlegt, wo könnte ich arbeiten? Vielleicht hat man irgendwelche Kontakte oder mit der eigenen Firma, wo man jetzt arbeitet, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es da irgendeine Entsendungsmöglichkeit. Viele Leute arbeiten hier auch an Botschaften oder zum Beispiel an deutschen Schulen. Das ist immer so dieses Typische. Also die meisten Leute fragen mich immer, bist du Lehrerin? ja, genau.
Nein.
Nein, genau.
Weil du jetzt eben seit 10 Jahren in Ägypten lebst, das Spannende eben gerade ist, du erlebst ja die Mentalität im Arbeitsumfeld, aber auch privat. Wie würdest du diese Mentalität der Menschen beschreiben? Also was sind das für Typ Menschen? Was ist da der Unterschied zum Leben eben auch in Deutschland von der Mentalität her?
Also die Menschen sind sehr herzlich, sehr offen, sehr laut. Also im Vergleich zu Deutschland sind die Leute einfach hier sehr laut. Die haben ein sehr starkes Organ. Bei der Arbeit ist das alles sehr herzlich auch. Mittlerweile ist das fast wie eine zweite Familie für mich. Ja, sehr hilfsbereite Menschen. Ich werde auch bei der Arbeit jetzt komplett respektiert. Am Anfang war es schon so ein bisschen so ein Struggle. Die dachten sich, okay, was will die denn hier? Eine Deutsche, eine Frau, was will die bei uns in der Arbeit? Aber ich glaube, das liegt auch einfach an der Tätigkeit, also an dem Umfeld, dass wir eine Manufaktur sind, eine Fabrik. Ja, die Leute sind sehr neugierig, sind sehr offen. Ja, ich glaube, so in Deutschland ist es eher so, dass man so das Private mit dem Arbeit sehr trennt. Aber hier ist wirklich schon so, dass die Leute sehr auch interessiert sind an meinem privaten Leben, dann wissen wollen, woher ist mein Mann, ob ich Kinder habe und wo lebe ich. Also das wird alles irgendwie immer vermischt und die Leute fragen dann auch viel, wie geht's deinem Mann?
Und da antwortest du dann immer?
Nein, mittlerweile, also selektiv, sag ich mal. Aber am Anfang ist das immer sehr, kommt das sehr aufdringlich rüber, wenn man das halt nicht kennt. Als Deutscher ist ja eher so meine Privatsphäre. Was fragst du mich da? Aber das ist einfach nur gut gemeint. Und auch seit ich Arabisch spreche, macht das mein Leben sehr viel einfacher, auch bei der Arbeit, weil es gibt viele Arbeiter, die gar kein Englisch sprechen. Und da ist es dann natürlich schon von Vorteil, dass ich da dann mit denen auch in Arabisch kommunizieren kann. Man wird dadurch auch viel mehr respektiert. Und ja, die Ägypter sind an sich ein sehr humorvolles Völkchen, sag ich mal. Die machen sehr viele Witze im Alltag, auch wenn es mal nicht so gut läuft, aktuell mit der Wirtschaftslage. Aber die Leute nehmen das alles immer mit Humor.
Was mögen die Menschen da besonders? Was ist eigentlich ihre Leidenschaft? Was machen die meisten?
Die Leute schlafen sehr gerne.
Schöne Leidenschaft.
Die sind sehr, sehr entspannt. Die gehen sehr gerne raus. Also so die Gemeinschaft ist sehr wichtig. Also die sitzen gerne im Café zusammen mit ihren Freunden, spielen Karten, trinken Tee oder rauchen Shisha. Das ist schon so hier in der Kultur drin. Die Leute reisen auch gerne hier irgendwo ans Meer. Das ist ja Gott sei Dank sehr nahe. Und die Leute auch, die essen sehr gerne. Also die ägyptische Hausmannskost, da kann man jeden Ägypter locken, sag ich mal. Und die Leute gehen hier auch oft in die Malls. So, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Sache hier, dass sie mit der Familie irgendwie in solche Malls gehen und sich die Zeit dort vertreiben.
Wie stark ist eigentlich die Religion ein Teil des Alltags? Ich habe nochmal geguckt, in dem Moment, wo wir das jetzt eben aufnehmen, ist Ramadan.
Genau.
Ich habe da nochmal die Regeln gelesen, dass man ja zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang also nichts isst und nichts trinkt.
Ja.
Auch kein Wasser.
Ja, genau.
Das machst du, glaube ich, auch, ne?
Ja, genau, ich mache das mit. Ich mache jetzt seit 5 Jahren Ramadan. Also ich habe das damals mal getestet. Das war während der Corona-Zeit, da war ich ja eh zu Hause im Homeoffice. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist die Zeit, dass ich das mal austesten kann.
Ob du überlebst.
Ja, genau. Ich habe gesagt, ich versuche das mal eine Woche mitzumachen. Und ich war dann eigentlich sehr überrascht, wie also einfach das geht. Weil ich habe am Anfang auch mal gedacht, Gott, nee, kein Wasser trinken. Und ja, das war ja auch damals noch im Sommer. Das verschiebt sich ja jetzt immer ein bisschen. Ich habe dann einfach auch gemerkt, wie gut mir das tut, auch also von meinem Körper. Und dann habe ich das irgendwie den ganzen Ramadan durchgezogen, weil ich dann auch gedacht habe, irgendwann hat mich so der Ehrgeiz gepackt, weil ich gedacht habe, hey, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Und dann habe ich so das erste Jahr das einfach mitgemacht. Und ja, da habe ich dann auch noch mal so auch ganz anderen Blickwinkel auf die Religion irgendwie bekommen, dass es eigentlich gar nichts Schlimmes ist, sondern dass die Leute sich wirklich auf Ramadan freuen, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, jetzt müssen die wieder fasten und dürfen nichts essen. Und ich habe immer gedacht, das ist so, ja, gezwungen von der Religion. Aber die Leute, die schätzen das voll und das ist eigentlich eher so eine besinnliche Zeit. Man kann das ein bisschen vergleichen, vielleicht auch mit Weihnachten bei uns, dass die Leute sich wirklich auf sich und sich fokussieren, wieder so ein bisschen besinnen, ist weniger Stress bei der Arbeit. Wir haben auch verkürzte Arbeitszeiten dann und dass man dann wirklich sich auf die Familie konzentriert und ja auf sich selbst, auf seine Religion, sein Glauben. Und also ich sehe das mittlerweile als sehr schöne Zeit. Ich genieße das, weil man auch einfach mit den Leuten wieder zusammenkommt. Man geht oft aus und bricht dann zusammen das Fasten.
Genau, weil dann wird es ja lustig, ne?
Ja. Danach, also es ist hier immer wirklich Halligalli dann nachts. Also erstmal meistens ist es so, dass die Leute halt viel ausgehen, dann zum Fastenbrechen. Da gibt's dann auch so überall in den Restaurants kann man dann dort einen Tisch buchen, um dann das Fasten dort zu brechen. Dann gibt's dann immer so Set-Menüs, dass man dann wirklich komplettes Menü bekommt, dass man eigentlich gar nicht essen kann, weil meistens ist es so, dass man dann so lange gefastet hat, dass man irgendwie nach 5 Minuten sofort voll ist und gar nicht so viel essen kann. Aber man kann ja dann wieder die ganze Nacht lang essen sozusagen. Und das artet dann oft auch aus. Also weil die Leute dann denken, boah, ich muss jetzt noch essen und süßes Zeug und die ganzen Nachspeisen.
Und dann legt man sich dann schlafen, ja?
Genau, dann legt man sich schlafen. Oh Gott. Also es wachen auch viele, die stehen dann nochmal auf nachts. Also meistens ist es so, wenn man vor allem die Leute, die beten, die stehen dann wirklich nochmal zum Gebet auf, essen dann nochmal was und legen sich dann nochmal hin.
Ja, interessant. Also ich habe das nie gemacht. Ich habe nur eben, also bei Wasser, ja. Ich dachte immer, man darf noch Wasser trinken. Dann habe ich aber eben gelesen, man darf es nicht. Also da würde ich echt irgendwie, keine Ahnung, Angst haben zu dehydrieren.
Es ist gar nicht so schlimm. Also nee, ist gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, ich trinke dann halt sehr viel nach dem Fastenbrechen. Und ich merke das so im Alltag jetzt, also ich habe jetzt nicht so Durst. Ich habe eher Hunger. Also bei mir ist eher so, dass ich dann wirklich Hunger habe. Aber dieses, ich habe das dann auch mal versucht, irgendwie zu sagen, okay, ich trinke Wasser, aber ich esse nichts. Aber das war irgendwie auch nicht gut, weil ich dann das Gefühl hatte, so sobald irgendwas im Magen ist, dann arbeitet der. Und dann habe ich immer mehr das Gefühl, ich habe Hunger. Und wenn ich dann einfach gar nichts reinmache für irgendwie 10-12 Stunden, dann ist das wie, wenn das System schläft und dann ist das okay. Verstehe. Also ohne Wasser fällt mir leichter, ja. Ach ja, noch zur Religion. Du hattest ja noch gefragt wegen der Religion. Also die Religion ist hier schon sehr präsent. Also es ist Teil des Alltags, sage ich mal, Teil der Kultur auch. Ich glaube, über 80% sind Muslime. Es gibt auch einen kleinen Teil, die Christen sind, also koptische Christen. Das sind dann die Orthodoxen. Und es gibt aber auch noch katholisch. Aber der Islam ist schon sehr präsent, auch im Alltag. Also man merkt jetzt auch, die Leute, die beten wirklich, auch bei der Arbeit, die Leute machen dann einfach Pause und gehen beten. Also das ist schon, ja, das gehört einfach dazu.
Das Thema Sicherheit hatte ich vorhin noch angekündigt. 2014, als du nach Kairo ausgewandert bist, gab es Bombenanschläge zum Beispiel in der Stadt. Du hast vorhin vom arabischen Frühling gesprochen, als du im Auslandsjahr da warst. Generell, weil du das vorhin auch gesagt hattest, dass ja Familie, Freunde, Bekannte zu Hause ja sagen, oh, ist das da sicher? Wie empfindest du das heute? Also, weil ich glaube, man gewöhnt sich natürlich auch an gewisse Dinge, aber wie siehst du das heute, Thema Sicherheit?
Also ich muss sagen, dass ich mich hier sehr sicher fühle. Also teilweise schon sicherer als in Deutschland. Ich muss auch sagen, dass es so ist, dass wenn ich jetzt abends unterwegs bin, dann fühle ich mich relativ sicher, weil einfach auch immer jemand auf der Straße ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt in Deutschland manchmal nachts irgendwie nach Hause läuft und dann ist man irgendwie der Einzige, der da auf der Straße ist und dann hat man das Gefühl, hier lauert jemand um die Ecke. Und hier ist immer Halligalli, das ist irgendwie Kairo, eine Stadt, die nie schläft. Und deshalb habe ich auch hier immer das Gefühl, dass ich auch sicher bin. Man merkt das ja auch, diese arabische Frühling und diese Bombenanschläge, das ist ja auch, das wird ja in den Medien dann immer so aufgepusht. Das bekommt man hier gar nicht so mit. Also vor allem, weil auch Kairo einfach eine Riesenstadt ist. Und dieser Tahrirplatz damals am arabischen Frühling, das wurde ja so in den deutschen Medien immer gezeigt. Boah, der Tahrirplatz und die Revolution und die ganze Stadt ist dort. Und als ich dann in Kairo war, habe ich gesehen, dass der Tahrirplatz ist einfach nur ein riesengroßer Kreisverkehr. Und irgendwie, okay, ich kann das einfach vermeiden, dann gehe ich da halt einfach nicht hin. Und dann ist das aber auch sicher und dann geht es im tagtäglichen Leben ganz normal weiter. Es ist hier auch sehr viel Polizei und Militär. Also es gibt hier sehr viele Checkpoints. Das ist am Anfang irgendwie ein bisschen abschreckend, weil man denkt, okay, hier steht jetzt irgendein Panzer oder hier steht jetzt so ein Soldat mit Maschinengewehr. Das ist erstmal abschreckend, sag ich mal, aber im Endeffekt ist das nur für die Sicherheit der Leute, dass hier sehr viel kontrolliert wird. Es gibt auch zum Beispiel eine Touristenpolizei, wo sich nur um die Touristen kümmern. Wenn was ist, kann man da anrufen und dann helfen die da. Also es ist eigentlich sehr sicher. Es gibt auch nicht so, dass es, also wie in anderen Ländern, wo man jetzt aufpassen muss, dass irgendwas gestohlen wird. Und ich glaube, dass vor der Revolution war, ich glaube, die Kriminalitätsrate fast bei null. Also es ist schon sehr relativ sicher und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute sehr gläubig sind, weil das einfach in der Religion nicht erlaubt ist, zu stehlen und ja.
Und die Strafen wahrscheinlich auch dementsprechend dann sind, ne?
Hoch sind, ja.
Ja.
Genau.
Ich glaube ja, die meisten, also ich auch, kenne Ägypten aus dem Urlaub. Merken das jetzt wahrscheinlich auch so in den letzten Jahren, dass auch der Ägyptenurlaub, der früher immer sehr günstig war, mittlerweile auch teurer geworden ist. Wie siehst du das generell mit den Lebenshaltungskosten in Ägypten oder jetzt allgemein mal so auf Kairo, weil du da ja im Alltag unterwegs bist? Wie hat sich das verändert in den 10 Jahren? Ist das Leben da immer noch deutlich, deutlich günstiger oder ist es auch teurer geworden?
Nee, es ist auf jeden Fall auch teurer geworden. Also anfangs, als ich hier war, war das schon sehr günstig. Also ich hatte damals mit meiner Mitbewohnerin, wir haben gemietet, das war eine 3-Zimmer-Wohnung, fast 300 Quadratmeter und ich glaube, wir haben pro Person 200 € bezahlt. So. Also das war wirklich sehr günstig, wenn man das immer mit Deutschland vergleicht. Und die Mietpreise sind aber mittlerweile auch schon sehr hoch gegangen, aber im Vergleich zu Deutschland ist es immer noch sehr günstig. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, man hat 1.000 €, dann kann man sich in Ägypten vielleicht schon eine Doppelhaushälfte mit Garten mieten, sag ich mal. Und Deutschland bekommst du vielleicht je nach Stadt eine 2-Zimmer-Wohnung dafür. Also man kann sich für das Geld sehr viel mehr leisten. Ja, aber man muss aber auch sehen, dass, also wenn man wirklich die Ägypter sieht, die Gehälter sind viel niedriger als in Deutschland. So das Mindestgehalt hier in Ägypten liegt, glaube ich, nicht mal bei 50 € umgerechnet.
Wow.
Also es ist wirklich sehr niedrig. Und wenn man das dann vergleicht, ist das Leben wirklich sehr teuer geworden. Also die Inflation war jetzt, oder Anfang des Jahres war bei 40%. Also das ist wirklich aktuell sehr schwierig für die Ägypter, weil alles teurer wird. Und jetzt hatten wir im März noch mal eine Währungsentwertung. Das heißt, der ägyptische Pfund hat im Vergleich zum Dollar oder zum Euro an Wert verloren. Und das war, glaube ich, fast 60%. Also wenn man jetzt halt ägyptische Pfund verdient, dann hat das jetzt im Vergleich zum Dollar oder Euro einfach weniger Wert. Und deshalb ist es gerade, also wir sind gerade wirklich in einer schwierigen Zeit hier. Also ich meine, es ist, glaube ich, global so, aber in Ägypten ist das schon ja, man merkt, die Preise steigen und es gibt irgendwie keine Kontrolle nach oben. Aber im Vergleich zu Deutschland ist es immer noch günstiger.
Also auch Lebensmittel oder eben, wenn man ins Restaurant geht und so weiter, ist deutlich günstiger, ne?
Genau, Restaurant kann man sich hier sehr viel leisten. Man kann, also es gibt hier natürlich, man kann so ein richtig fancy Restaurants gehen, das ist immer noch sehr günstig. Man kann sich aber auch in lokalen Shops dann sehr günstig was zu essen kaufen, wo man für 1-2 Euro was umgerechnet Essen bekommt. Lebensmittel, also lokale Obst und Gemüse ist sehr günstig. Das ist natürlich, weil es auch hier angebaut wird. Fleisch ist zum Beispiel teurer als in Deutschland. Also ist vielleicht, ja, zahlt man schon so um die 10 Euro pro Kilo. Also viele Leute können sich das auch gar nicht mehr leisten aktuell. Ja, und dann gibt es eben ganz viele importierte Sachen, die dann sehr, sehr teuer sind. Durch diese ganzen Importzölle und Zollgebühren wird das dann extrem teuer. Also auch so Shampoos oder, also ich kaufe das alles immer im DM in Deutschland, muss ich zugeben.
Schön, danke für die Werbung.
Ja, sorry. Ja, also solche Sachen sind dann extrem teuer. Immobilienpreise sind auch im Vergleich zu Deutschland sehr günstig. Also wenn man sich hier ein Haus kauft, ist das ein Bruchteil von dem, was man in Deutschland zahlen würde. Die Mieten auch, also alles im Vergleich zu Deutschland ist es günstiger, aber eben an die lokalen Gegebenheiten angepasst ist das wirklich jetzt teurer geworden.
Ja, also du hast ja auch eine Wohnung gekauft, die kann man übrigens auch mieten. Ich verlinke das auch in den Shownotes in der folgenden Beschreibung. Generell möchte ich auch auf deinen Instagram-Kanal hinweisen für Leute, die mehr in das Leben von Sabrina in Ägypten eintauchen wollen, eben mehr über die Mentalität, über den Alltag dort erfahren wollen. Also ich verlinke das auch in den Shownotes in der folgenden Beschreibung. Du hast ja auch Tipps für Leute, ne, die, wenn die mal da eine Reise hinmachen wollen nach Kairo, was man da gesehen haben muss oder an wen man sich da wendet. Ne?
Genau. Also ich bin selbst keine Touristenführerin, aber ich habe hier gute Kontakte, die ich selbst schon seit Jahren immer empfehle. Also Reiseleiterinnen, die Deutsch sprechen oder eben eine Reiseagentur, die da helfen kann mit irgendwelchen Touren oder auch mit Hotelbuchungen. Das kann ich dann immer gerne weiterempfehlen. Ja, wie du schon gesagt hast, habe ich mir selbst hier auch eine Wohnung gekauft am Strand.
Cool.
Also es war eigentlich zum Eigennutz. Aber mittlerweile vermieten wir die auch über Airbnb. Das ist hier am Strand, das ist circa eine Stunde von Kairo. Das ist so am oberen Ende vom Roten Meer. Und das ist eben so eine Ferienanlage, genau, mit Strandzugang.
Ja, sieht traumhaft aus. Also auch die Bilder auch gerne auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbeischauen. Da posten wir das auch. Wenn wir so ein bisschen auf die 10 Jahre blicken, was sind die Dinge oder was vermisst du noch? Also weil es wird ja wahrscheinlich weniger so nach 10 Jahren, was man vermisst. Also jetzt mal eben abgesehen von Familie und Freunden natürlich. Aber was vermisst du auch nach 10 Jahren noch?
Die Natur, also so diese grüne Natur, also weil hier Ägypten ist einfach so ein bisschen so diese Wüstenfeeling, ist alles immer eher so beige, grau, staubig und ich vermisse eben dieses Grüne, dieses satte Grün, wenn man irgendwie mal auf einer Wiese ist oder ja auch diese Gerüche einfach jetzt vor allem im Frühling, wenn alles blüht, das vermisse ich sehr, also diese Jahreszeiten so ein bisschen, weil das gibt's hier nicht. Also hier gibt's entweder Winter oder Sommer. So diese Zwischendinge gibt's irgendwie nicht. Und dann vermisse ich noch die deutschen Bäckereien. Das Brot. Ja, aber mittlerweile gibt's hier auch so ein paar Bäckereien in Kairo, die auch ganz gutes Brot machen, aber so an das Deutsche kommt irgendwie keiner ran.
Okay. Döner gibt's aber, weil das vermissen die meisten Auswanderer.
Ja, Döner, also es gibt hier dieses Shawarma, das ist eigentlich so ähnlich. Also das ist auch eben dieses am Spieß, das kann man, ja, das ist auch ganz, ganz gut. Und eben, wie ich schon gesagt habe, den DM, also das ist eins, was ich immer in Deutschland immer schön Vorräte kaufe.
Wenn wir zu den Tipps noch kommen, also mal abgesehen davon, dass du Auswanderern nach Ägypten mitgibst, sie sollen vorher einen Großeinkauf bei dieser Drogeriemarktkette machen. Was gibt es sonst noch für Tipps, die du Menschen mitgibst, die nach Ägypten auswandern wollen oder sich das vorstellen können?
guter Tipp von meiner Seite ist, dass man vorher sich ein bisschen erstmal über die Kultur informiert, dann auch vielleicht die Sprache schon ein bisschen lernt, weil das wirklich einem sehr hilft im Alltag, wenn man die Sprache spricht. Man fühlt sich dann auch gleich irgendwie involvierter oder aufgenommener. Man muss sehr viel Geduld mitbringen. Wie gesagt, die Ägypter sind eher unpünktliche Menschen und vor allem die bürokratischen Prozesse, gerade was Auswanderung betrifft oder Anstellung mit Arbeitserlaubnis, Visum, das ist alles sehr mühselig, sehr, sehr mühselig und also überhaupt nicht strukturiert, wie man das in Deutschland kennt. Also man muss da schon ein bisschen anpassungsfähig sein, flexibel sein, viel Geduld mitbringen. Wenn man selbst unpünktlich ist, dann ist man in Kairo super aufgehoben. Und ja, man muss auch ein bisschen so abenteuerlustig sein, weil Kairo ist einfach immer ein Abenteuer. Man geht morgens aus dem Haus, man weiß nicht genau, was passiert. Also es ist einfach sehr aktiv und ich habe immer das Gefühl, man lebt hier richtig, also so richtig lebendig. Die Stadt ist richtig lebendig und man muss einfach mit dem Flow mitgehen, sich einfach auf neue Sachen einlassen und ja, so diese deutsche Struktur, manchmal muss man das einfach versuchen, mal hinter sich zu lassen und einfach go with the flow.
Das hast du schön gesagt. Wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, wir gucken in die Zukunft, wie sieht dein Leben dann aus? Was hast du für Pläne? Was sind deine Ziele?
Also aktuell leben wir ja noch mitten im Chaos, mitten in der Stadt. Ich bin damals nach der Hochzeit zu meinem Mann gezogen und der lebt hier mittendrin. Und wir haben aber ein Haus oder eine Wohnung gekauft. Das ist eher so ein bisschen am Stadtrand in den neueren Gegenden. Und ich hoffe, dass diese Wohnung jetzt bald fertig wird, dass wir dann irgendwann eher in die ruhigere Gegend ziehen können. Eventuell auch dann mit der Familienplanung beginnen. Und ja, ich habe jetzt auch eine Ausbildung gemacht als Happiness-Trainerin. Und versuche mich da jetzt so ein bisschen hier mit Workshops das ein bisschen aufzubauen und hoffe, dass das in Zukunft noch mehr Hand und Fuß gewinnt. Ja.
Aber es geht nicht zurück nach Deutschland.
Nee, also das nicht, glaube ich nicht. Also auch mein Mann ist halb Italiener, also seine Mutter ist...
Oh, explosive Mischung.
Ja, seine Mama ist aus Norditalien und also wir gehen jetzt auch bald auf Familienbesuch, dann machen wir beides zusammen, Italien und Deutschland, aber für uns beides steht fest, dass wir nicht nach Europa wollen. Außer die wirtschaftliche oder politische Lage würde jetzt sowas von eskalieren. Dann vielleicht, aber jetzt so, wenn wir es uns aussuchen dürfen, dann würden wir schon gerne hier bleiben.
Sabrina, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in dein Leben und in deine Auswanderung. Ich fand das sehr spannend und ist, glaube ich, eben nochmal ein ganz anderer Blick. Es gibt ja schon auch eine Ägypten-Folge hier im Podcast, aber eben nochmal ein ganz frischer Blick auf die Stadt Kairo. Ich wünsche euch alles Gute, auch was die Pläne für die Zukunft angeht. Und ja, liebe Grüße nach Kairo.
Danke dir, es war schön. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Das war die Geschichte von Sabrina Wahr, die 2014 nach Ägypten auswanderte und heute in Kairo lebt. Die Fotos zu der Folge, das habe ich vorhin gerade erwähnt, findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also mal rein. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl meinen Auswanderer-Podcast unbedingt bei dir bei Social Media weiter, damit wir mit den Episoden noch mehr Menschen erreichen und mit den Geschichten inspirieren können. Vielen Dank jetzt für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf dich nächste Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.